Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2, 8:30. Wir kommen jetzt zu den Perspektiven. Um den Mist geht es in der heutigen Sendung, aber auch um Theologie. Der mittelalterliche Mystiker Johannes Tauler bringt beides in Verbindung, den Mist und die Mystik. Er vertritt ein geerdetes, lebensnahes Christentum. Sein Weg führt vom Mist zum Mysterium. Der Berner Münsterpfarrer Jörg Welter befasst sich seit Langem mit Taulers Mystik und versucht, sie in die Sprache des 21. Jahrhunderts zu übersetzen. Lorenz Marti hat mit ihm gesprochen.
Die mystische Theologie von Johannes Tauler atmet Stallgeruch. Hier geht es nicht um abgehobene Spekulationen, hier geht es um ganz Irdisches, zum Beispiel um den Mist. Tauler vertritt eine eigentliche Misttheologie, meint der evangelische Theologe und Mystikkenner Jörg Welter.
Also Misttheologie ist natürlich zuerst mal ein Scherz und plötzlich entdecken wir, ja, Misttheologie, das könnte etwas an sich haben. Und da geht es ja eigentlich darum, und deshalb finde ich Misttheologie schön, was ist eigentlich mit unserem Mist, mit unserem persönlichen Mist, den wir selber produzieren. Also wie gehen wir mit unseren Schwächen, Mängeln, Fehlern, mit unseren Krisen um?
Johannes Tauler lebte in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in Straßburg. Er war Dominikanermönch, Prediger und Seelsorger. Zusammen mit Meister Eckhart und Heinrich Seuse, die er beide persönlich kannte, gehörte er zum sogenannten Dreigestirn der deutschen Mystik. Tauler lebte in einer schwierigen Zeit. Es gab Erdbeben und Überschwemmungen, Missernten und Hungersnöte. Es gab politische Unruhen und den Konflikt zwischen Kaiser und Papst. Und es gab die Pest, die ganz große Katastrophe, der ein Viertel der europäischen Bevölkerung zum Opfer fiel.
Seine Wirkungszeit war eigentlich von vielen dramatischen Ereignissen geprägt. Es war so eine apokalyptische, eine Endzeitstimmung. Es war eine Katastrophenzeit. Und die Leute lebten in einer Ungewissheit und einer Unsicherheit, wie wir sie uns heute gar nicht mehr vorstellen können.
In dieser düsteren Endzeitstimmung suchten viele Menschen ihr Heil in der Religion, bei der Kirche, aber oft auch bei seltsamen Kulten und schwärmerischen Bewegungen. Die Sehnsucht nach dem Jenseits war ebenso groß wie die Angst vor der Hölle. Dagegen blieb ein Johannes Tauler nüchtern und erdverbunden. Von abgehobener Frömmigkeit und exzentrischen Gebetsübungen, wie sie damals gang und gäbe waren, hielt er wenig. Ihm ging es um das ganz alltägliche Leben. Er war ein Lebemeister.
Er war nicht Lesemeister im Sinn einer akademischen Ausbildung, er war nicht Magister, sondern er war ein charismatischer Missionsprediger, hat man auch etwa gesagt. Oder dann hat man den Ausdruck gebraucht, er war eben ein Lebemeister und nicht ein Lesemeister. Allerdings wird er auch leicht dann unterschätzt und leicht wird das Urteil gefällt. Also Tauler, der ist kein theologischer, spekulativer Denker, sondern der ist eben mehr der Seelsorger. Und das muss man eigentlich sagen in der Forschung heute, das ist ein bisschen ein Klischee. In den großen Zügen stimmt es, aber er hat sich sehr gut ausgekannt in der damaligen herrschenden Philosophie. Er hat ja wichtige Leute zitiert. Und Kurt Ruh zum Beispiel in seinem Buch über die abendländische Mystik fragt, ich finde das eine sehr wichtige Frage, kann ein Denker nicht auch Moralist und Seelenführer sein? Wir neigen dazu, das heute so ein bisschen zu trennen. Und wenn ich die Predigten von Tauler lese, denke ich immer, das schließt sich eben nicht aus, sondern Denken, Spekulation und Lebenshilfe und religiöse Praxis bilden bei ihm eben eine Einheit. Und das finde ich faszinierend.
So gibt es bei Tauler keine Trennung zwischen tätigem und beschaulichem Leben. Er holt die Menschen dort ab, wo sie sind. Und er lobt die ungebildeten Laien, welche ganz einfach ihrem Handwerk nachgehen.
Er beschäftigt sich mit dem Alltag der Leute. Also er gibt Hinweise, wie ich leben soll, wie kann ich meine Frömmigkeit pflegen im Alltag, in meiner täglichen Arbeit, in meinem Dasein als Bauer, als Handwerker. Da gibt es viele schöne Beispiele, dass er eben sagt, also ich muss nicht ein Geistlicher werden, um Gott zu gefallen, ich muss nicht in einen Orden eintreten, sondern meine Frömmigkeit kann ich im Alltag leben, in meiner angestammten Berufsarbeit. Ich finde, das ist ein Stück Aktualität bis heute. Also die Vorstellung, es braucht keinen besonderen Ort, keinen besonderen Raum, keine besondere Zeit, um meine Frömmigkeit zu leben, sondern die vollzieht sich im Alltag. Also wenn er sagt, ich muss eigentlich nicht als Priester oder in einem Orden leben, sondern ich könnte mir vorstellen, ich könnte Schuhmacher sein.
Wisset, wäre ich nicht Priester und lebte nicht in einem Orden, ich hielte es für ein großes Ding, Schuhe machen zu können, und ich wollte es besser machen als alles andere und wollte gerne mein Brot mit meinen Händen verdienen.
Wichtig ist, dass Arbeit überhaupt hochgeschätzt wird. Das ist eigentlich ungewöhnlich im Mittelalter. Also Arbeit ist in der Regel eine Buße, eine Strafe. Negativ besetzt. Es gibt Ansätze in der frühen Regel des Benedikt, wo der Alltag, die Alltagsarbeit geschätzt wird. Also bei den Benediktinern, ora et labora, ist die Arbeit wichtig, aber doch ist Taulers Position im Mittelalter eigentlich ungewöhnlich.
Ich weiß einen höchsten Freund Gottes, der ist alle seine Tage ein Ackermann gewesen, mehr als 40 Jahre, und ist es noch. Und er fragte einst unseren Herrn, ob er wollte, dass er sich dessen begebe und in die Kirche sitzen ginge. Da sprach er, nein, er solle das nicht tun. Er solle sein Brot mit seinem Schweiße gewinnen, Christi edlen teuren Blut zu ehren.
Wie betrachte ich nun meine Arbeit? Welche innere Einstellung habe ich dazu? Mein Verhalten zur Arbeit, meine Sicht der Arbeit, das ist das Problem und nicht die Arbeit selber. Und die Arbeit ist dann gut für ihn, wenn sie auf Gott ausgerichtet ist. Das ist wirklich eine Hochschätzung der Arbeit, wie wir sie später dann vielleicht bei Martin Luther wiederfinden. Also die Arbeit als Berufung und als Beruf.
Woher kommt das nun, dass so viel geklagt wird und jeder sich über seine Arbeit beschwert, als sei sie ihm ein Hindernis? Wisse, nicht die Arbeit lässt dich unzufrieden werden, sondern die Unordnung, die du in deine Arbeit trägst. Tätest du deine Arbeit, wie du sie nach Recht und Billigkeit tun solltest, hättest du Gott lauter und allein im Sinn und nichts des Deinigen, liebtest oder fürchtetest du weder Gefallen noch Missfallen und suchtest du weder eigenen Nutzen noch eigene Lust, sondern nur die Ehre Gottes und diente deine Tätigkeit Gott allein, so könnte es nie zu Tadel und Gewissensbissen kommen.
Am Anfang des spirituellen Weges steht bei Johannes Tauler eine Neuausrichtung des Lebens, eine Umkehr oder wie er wörtlich sagt, eine Kehr.
Das ist eigentlich das Schlüsselwort bei ihm, die Kehr. Und es gibt drei Formen dieser Kehre. Zuerst kommt die Abkehr von der Welt. Die zweite Formulierung heißt bei ihm Inkehr, also eigentlich eine Einkehr ins Innere, da das etwas zu tun mit Selbsterkenntnis. Und das dritte wäre nachher die wesentliche Kehr, sagt er dem, wo ich mich dem Grund Gottes, Gott selber, zuwende.
Kehre dich, in Wahrheit von dir selber und allen geschaffenen Dingen ab und richte deinen Geist gänzlich auf Gott, über alle Geschöpfe hinweg, in den tiefen Abgrund.
In der Abkehr geht es eigentlich darum, dass ich mich von allem Weltlichen zuerst einmal frei mache. Es gibt dazu auch so ein bisschen eine Handlungsanweisung. Also das ist dort, wo er zum Beispiel erzählt, wie der Bauer, bevor er ernten kann, seinen Grund pflegen muss. Und so muss ich auch mein Umfeld geistlich bestellen. Aber wenn Sie fragen, ja, wie soll ich das machen, wie soll das geschehen, dann ist bei Tauler nicht eine einfache Antwort da.
Kehrt euch in euch selber, mit dem Erkennen eurer selber.
In der Einkehr geht es dann wirklich um eine Einkehr in sich selber, um eine Selbstbetrachtung. Und der Mensch soll lernen, in dieser Innenschau alles Eigene, das Seine, loszulassen. Also wir würden heute sagen, Ich-Wünsche, Ich-Ansprüche, Ich-Bedürfnisse werden abgelegt.
Versenke deinen Geist in Gottes Geist. In wahre Gelassenheit aller deiner oberen und niederen Kräfte, über alle Sinne und Erkenntnis hinaus, in wahre Vereinigung mit Gott, innerlich in dem Grund.
In einem dritten Schritt kommt es zur wesentlichen Kehr, das heißt tiefst zu unterst in meinem Wesen, wenn ich alles abgelegt habe, treffe ich auf meinen Seelengrund, und dieser Seelengrund ist in seiner Vorstellung eigentlich eins mit dem göttlichen Grund. Und dieser Grund Gottes, der mit dem Grund des Menschen zusammenfällt, der ist mit keinem Namen zu benennen. Also da kann ich eigentlich fast nicht mehr darüber reden. Er sagt, dort ist reine Empfänglichkeit. Ich werde frei von eigener Bestimmtheit, von eigener Wirksamkeit. Und genau wie Eckhart, das hat er sehr wahrscheinlich von ihm, braucht er das Bild der Wüste. Er redet von einem leeren, wüsten Grund.
Der inwendige, edle Mensch ist aus dem edlen Grund der Gottheit gekommen und nach dem edlen, lauteren Gott gebildet und wird wieder dorthin eingeladen und hereingerufen und hingezogen, dass er all des Gutes teilhaftig zu werden vermag, das der edle, wonnigliche Grund der Natur besitzt. Das kann die Seele durch göttliche Gnade erlangen.
Also wenn wir das so zusammenfassen, können wir sagen, es gibt eigentlich drei Haltungen, drei Prozesse auch. Es ist ein Umkehren, es ist ein Loslassen und es ist ein Empfangen. Und zu diesem Letzten, also diese Vereinigung eigentlich im Abgrund Gottes, ist zu sagen, dass er immer wieder betont, dass diese Erfahrung des Grundes etwas Seltenes ist. Also das liegt nicht einfach da auf der Straße und das kann ich mir machen, sondern er sagt von sich selber, glaubt nicht, dass ich in eigenem Erleben bis dahin gelangt sei. Gibt er zu.
Glaubt nicht, dass ich in eigenem Erleben bis dahin gelangt sei. Gewiss soll kein Lehrer von Dingen sprechen, die er nicht selbst erlebt hat. Doch zur Not genügt, dass er liebe und das im Sinne habe, wovon er spricht, und ihm kein Hindernis bereite.
Der Dominikanermönch und Prediger Johannes Tauler spricht von spirituellen Erfahrungen, betont aber, dass solche Erfahrungen nicht gemacht werden können. Mystik auf Rezept gibt es bei ihm nicht.
Vielleicht müssen wir uns da ins Mittelalter zurückversetzen. Das Mittelalter im Christentum war ja voller Übungen, voller Praxis, Anleitungen, also zum Fasten, zum Beten. Das war eine reich ausgestaltete Frömmigkeitspraxis. Und Tauler wehrt sich immer wieder und sagt, ja, aber passt auf, das ist nicht machbar. Also das ist eben letztlich dann eine Gnade, etwas, das mir geschenkt wird, und das mache ich nicht. Das ist nicht etwas, was sich der Mensch erarbeitet. Und das zieht sich durch bei Eckhart, bei Tauler, später bei Seuse und dann vor allem auch natürlich bei Luther wieder. Dieser Vorbehalt gegen eine regulierte Praxis, die hat man zwar und die will man auch nicht aufgeben, aber man warnt die Leute davor, also passt auf, ihr dürft euch davon nicht zu viel versprechen.
Im spirituellen Leben muss nach Tauler nicht möglichst viel gemacht und nicht immer mehr hinzugefügt werden. Im Gegenteil, es muss fast alles weggelassen werden. Entleerung nennt er diesen Prozess.
Diese Entleerung ist die erste und größte Vorbereitung für den Empfang des Heiligen Geistes. Denn ganz so weit und ebenso viel der Mensch entleert ist, so viel mehr wird er auch fähig, den Heiligen Geist zu empfangen. Denn will man ein Fass füllen, so muss zuvor heraus, was drinnen ist.
Dieses Leerwerden, das kennen wir ja dann wirklich aus östlichen Meditationswegen. Es gibt Zen-Geschichten dazu. Der Zen-Meister, der eine Tasse füllt, bis sie überläuft und dem Schüler zeigt, ja, also wenn du so übervoll bist wie diese Tasse, hat nichts mehr Platz bei dir. Und das ist eigentlich bei Tauler ganz ähnlich. Es muss zuerst leer werden. Es folgt eigentlich theologisch gesagt dem Abbild Christi. Also die Idee, Gott wird Mensch, eine Bewegung nach unten. Es ist eine Entleerung, im Fachausdruck die Kenosis. Und dieser Bewegung entspricht eigentlich die Bewegung des Menschen auf Gott zu.
Die Leere ist in der Mystik nichts Negatives. Sie hat vielmehr eine durchaus positive Bedeutung. Leere heißt Befreiung von allem, was einen Menschen innerlich besetzt hält, von Begierden und Abneigungen, vor allem aber von der Tyrannei des eigenen Ichs.
Dieses Ich, das verschwindet. Das Ich, das löst sich auf, das wird radikal zurückgenommen. Es geht um, er sagt, um Liedigkeit, also ledig. Ledig werden, und wenn man das schafft, dann ist man empfänglich, ist offen von Gott. Und Sie merken, wenn ich das so erzähle, es ist eine Befreiung. Das merken wir bis heute. Also unser Ich, das ist etwas Großartiges, wird heute auch gepflegt. Zugleich ist es das, was uns häufig im Wege steht. Es ist nicht immer so, dass wir da so in Einheit und in Harmonie und im Frieden mit unserem Ich leben und unserer Geschöpflichkeit, sondern die plagt uns ja auch.
Will man ein Fass füllen, so muss zuvor heraus, was drinnen ist. Soll Göttliches in den Menschen hinein, so muss notwendigerweise das Geschöpfliche den Menschen verlassen.
Was meint Tauler, wenn er vom Göttlichen oder von Gott redet? Jürg Welter?
Er sagt eben gar nicht so viel über Gott. Also er spricht von ihm als diesen Grund. Für ihn ist Gott Quelle und Ziel aller Dinge und zugleich auch der Kern des Menschen, und dort im Kern des Menschen berühren sich dann der menschliche Grund und Gottes Grund. Aber dieser Grund an und für sich, der ist dann namenlos und er ist frei von Bildern. Kein Bild von Gott ist zutreffend. Also er spricht dazu von Gott als das lautere Nichts. Jetzt kann man noch einmal fragen, ja, was ist denn damit gemeint, mit dem lauteren Nichts? Und da müsste man auf dem Nichts beharren. Also er wird frei gemacht, würde ich sagen, von allen Definitionen, von dogmatischen Sätzen. In menschlicher Sprache ist es eben nichts. Ich kann das nicht mehr fassen.
So muss der Mensch sich fassen lassen, sich lehren und vorbereiten lassen. Er muss alles lassen, dieses Lassens selbst noch ledig werden und es lassen, es für nichts halten und in ein lauteres Nichts sinken.
Das treffe ich seit Jahren immer wieder in Diskussion mit Leuten. Ja, also wie mache ich jetzt das? Wie lasse ich mich? Und wenn das eben so als Rezept kommt. Du musst halt loslassen. So, Tauler braucht wirklich den Ausdruck, ich muss in diesem letzten, in diesem tiefsten auch dieses Lassen lassen. Und um was geht es eigentlich? Es geht natürlich darum, dass ich mein Wollen zurücknehme. Also solange ich lassen will, wenn es mein Wille ist, mein Rezept, um irgendwo besser zu funktionieren oder zufriedener zu sein, dann bin ich eigentlich da noch in einem Vorfeld. Letztlich müsste ich auch dieses Lassen lassen.
Der mittelalterliche Mystiker Johannes Tauler spricht viel vom Lassen und von der Entleerung, von der Leere und vom Nichts. Ob die Menschen damals ihn wirklich verstanden haben, ist fraglich. Ob wir ihn heute verstehen, ebenfalls. Doch Tauler kann auch ganz anders. Er ist ein volksnaher Prediger und kann so reden, dass wir ihm ohne Probleme zu folgen vermögen. Das zeigt etwa sein berühmtes Gleichnis vom Mist. Hier fasst er in einem einfachen Bild wesentliche Elemente seiner mystischen Theologie zusammen.
Das Pferd macht den Mist in dem Stall. Und obgleich der Mist Unsauberkeit und üblen Geruch an sich hat, so zieht doch dasselbe Pferd denselben Mist mit großer Mühe auf das Feld. Und daraus wächst der edle, schöne Weizen und der edle, süße Wein, der niemals so wüchse, wäre der Mist nicht da. Nun, dein Mist, das sind deine eigenen Mängel, die du nicht beseitigen, nicht überwinden noch ablegen kannst. Die trage mit Mühe und Fleiß auf den Acker des liebreichen Willens Gottes, in rechter Gelassenheit deiner selbst. Streue deinen Mist auf dieses edle Feld, daraus sprießt ohne allen Zweifel in demütiger Gelassenheit edle, wonnigliche Frucht auf.
Worum geht es bei diesem Gleichnis vom Mist? Ganz einfach. Es geht um eine Misttheologie, meint der evangelische Theologe und Mystikkenner Jürg Welter.
Zur Misttheologie gehört, dass man sich den eigenen Mist nicht verbirgt. Der ist eben da, den gibt es. Es stellt sich einfach die Frage, wo gehe ich hin damit? Die Gefahr ist ja, dass ich das über Jahre einfach ansammle in mir, das Misslungene dort, wo ich gescheitert bin. Und Tauler macht nun etwas anderes, er schaut einmal hin. Das sind Mängel. Und das sind Mängel, er sagt, die du nicht beseitigen, nicht überwinden, nicht ablegen kannst. Und ich erkenne, wenn ich da in mein Leben schaue, es gibt also in mir Mängel, die nimmt mir keiner ab. Die kann ich nicht wegtherapieren, die kann ich selber nicht überwinden. Sie sind einfach da. Und ich muss nun auch meine Selbstbilder lassen. Ich bin eben nicht so perfekt, wie ich sein möchte, wie ich mich vielleicht gern gäbe. Das heißt, ja, ich bin nicht so, wie ich eigentlich möchte. Das kann ich mal feststellen, das darf wahr sein. Aber nun sagt Tauler, ich kann da auch etwas tun. Da gibt es einen göttlichen Acker. Ich kann das quasi auf Gottes Feld ausstreuen, hinstreuen. Und hinstreuen bedeutet ja auch, ich muss diese Mängel nicht verbergen. Der Mist wird ausgebreitet. Den eigenen Mist zetten ist eine Art Bejahung. Es wird bejaht, wo menschliches Leben, menschliche Existenz vollzogen wird, da gibt es eben Mist. Und etwas dazu, das sprießt auch, und das ist das Positive, das, was in dieser Predigt von Tauler Mut macht. Es gibt eine edle und wonnigliche Frucht. Er sagt im Weizen und süßer Wein.
Taul-Smith-Theologie ist eine Theologie der Verwandlung. Sie hat sogar nichts Moralisierendes an sich, ganz im Gegenteil. Sie fasziniert durch ihre heitere Gelassenheit und durch ihre Zuversicht.
Das hat etwas zu tun mit diesem Loslassen, also Ausmisten, Loslassen, dass ich hinschauen darf, sagen, da gibt es Mist in meinem Leben, aber ich kann diesen Mist auch hinlegen in einer gewissen Fröhlichkeit. Das ist eine schöne Arbeit, ein bisschen beschämend vielleicht, aber ich kann den Mist dann mal loswerden, weil es liegt nicht alles in meinen Händen, was jetzt damit geschieht. Und genau an dieser Stelle kommt diese Spannung zwischen eigenem Bemühen, kann man das überhaupt machen, und dann göttlicher Gnade. Und ich denke, bei Tauler ist es immer so, es braucht eben beides. Also da fängt so etwas wie Glaube an, dass ich darauf vertraue, ich kann eine gewisse eigene Mistproduktion hinlegen, auslagern, fromm gesagt, in Gottes Hände geben, und dann entsteht da aus meinem Mist auch etwas Gutes.
Nun, dein Mist, das sind deine eigenen Mängel, die du nicht beseitigen, nicht überwinden noch ablegen kannst. Die trage mit Mühe und Fleiß auf den Acker des liebreichen Willens Gottes, in rechter Gelassenheit deiner selbst. Streue deinen Mist auf dieses edle Feld, daraus sprießt ohne allen Zweifel in demütiger Gelassenheit edle, wonnigliche Frucht auf.
Siebenhundert Jahre trennen uns vom Straßburger Dominikanermönch, Prediger und Seelsorger Johannes Tauler. Vieles, sehr vieles hat sich geändert seither. Und doch ist Tauler auch für Menschen von heute ein guter, wenn auch nicht ganz einfacher Gesprächspartner, meint der Berner Münsterpfarrer Jürg Welter.
Wenn ich als Mensch im 21. Jahrhundert Tauler lese, dann mache ich oft die Erfahrung, ich verstehe ihn nicht. Schwierig, eine Distanz von 700 Jahren da, und gleichzeitig spüre ich ein Berührtsein, so etwas wie ein Verständnis, der redet in mein Leben, in mein Glauben, in mein Denken hinein, auch nach 700 Jahren.
Vom Mist zur Theologie. In einer Perspektivensendung von Lorenz Marti hörten wir den evangelischen Theologen Jürg Welter, Pfarrer am Berner Münster.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.